Folge 38, heute im Interview, Tourfotograf Christian Rittgens. Er steckt gerade mitten in der Festivalsaison. Was er so zu erzählen hat, hört ihr gleich.
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Klingt, als würdest du eine Nachrichtensendung machen.
Ja, das mache ich auch hobbymäßig. Habe ich mir während Corona angeeignet, ja. Nee, Tag, schön zusammen. Heute, wir haben einen Gast. Herr Rittgens ist zu Gast.
Guten Tag.
Hallo, Herr Rittgens.
Hallo, Herr Rittgens.
Ja, ganz wichtig, wir müssen den Herr Rittgens nennen, sonst kriegen wir Probleme mit seiner Agentur.
Copyright. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon rummotze, weil du im Intro Christian Rittgens gesagt hast.
Oh, stimmt.
Egal, schreie ich raus, mach so ein schlechtes Herr davor.
Ja, ja, okay, ja. Okay, das kannst du machen.
Management meldet sich auf jeden Fall.
Ja. Herr Rittgens, ja, geil, dass du hier bei uns am Start bist.
Ja, ich freue mich.
Geil, dass ihr zwei natürlich am Start sind. Wir ja, haben mal wieder eine traditionelle Folge schön, zu dritt im Proberaum, Interview per Zoom. Sehr schön. Christian, Herr Rittgens.
Ey, das geht ja gut los.
Entschuldigung, Herr Rittgens, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Geht ja jetzt langsam wieder los mit den Konzerten und ich hoffe, da bleibt auch erstmal so. Von daher momentan alles supi.
Du steckst gerade mitten in der Festivalsaison. Was war deine letzte Show? Was ist die nächste? Wann geht's wieder los?
Vorgestern war ich mit Electric Callboy auf Jera On Air. Übrigens sehr schönes Festival, war ich auch zum ersten Mal. Mhm. Und ich glaube, dieses Wochenende geht's zum High Five Festival und danach zum Resurrection. Also ist ein bisschen Flug-Action angesagt auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, wir sagen die gar nichts. Wo sind die denn? Was ist das?
Und High Five ist in Schweden, ich glaube Stockholm.
Oh, nice.
Und Resurrection und dann ist in Spanien.
Resurrection ist irgendwo in Spanien, oben links irgendwo.
Also Frankreich.
Ja, so ungefähr. Ja, ja, genau. Okay. Richtig.
Verstehe. Cool.
Das heißt, da ist der Sommer in Full Spin sozusagen. Du hüpfst von Nightliner zu Nightliner? Oder?
Nee, leider nein. Da ist es halt, wir fliegen halt viel, weil die Nightliner-Situation ja dieses Jahr eine interessante ist. Ne?
Mhm. Durchaus.
Gelinde gesagt.
Ihr wart aber auch, habe ich gesehen, in Mini-Nightlinern unterwegs.
Ja, allerdings, das war so, ja.
Was ist das? Kannst du das kurz erläutern für unsere Zuhörer? Was ist so ein Mini-Nightliner?
Ja, das ist ein kleiner Nightliner, ne?
Wie sieht der aus?
Ja, nee, ist, ja. Wie soll ich sagen, ist ein umgebauter Mini, kleiner Van, würde ich einfach mal so sagen. Sind da halt 9 Betten drin und die fahren halt nicht ganz so ruhig wie ein großer Tourbus.
Das ist mehr Geklapper.
Das ist auf jeden Fall, da spürst du noch richtig die Straße auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist.
Das sind doch meistens diese alten Mercedes-Kastenwagen,
diese
oder? Eckigen,
diese,
ja, ja, genau. Ja.
Genau, die ohne Federung, genau.
Ah, genau. Die mit den Holzreifen.
Die mit den Holzreifen, ja.
9 Betten ineinander gepfercht, eine kleine Sitzmöglichkeit, Fahrer, Beifahrer, ab geht's.
Genau, also wie gesagt, auch keine Toilette drin, das ist natürlich auch mal relativ schlecht, wenn man dann auf Tour ist damit.
Ja.
Beziehungsweise wenn man länger fährt, weil man kennt es ja, irgendwann müssen mal Leute pinkeln, wenn man dann jedes Mal quasi halten muss, wenn einer pinkeln muss und dann 9 Leute drin sitzen, dann...
Ich wollte gerade sagen, hat sich nicht jeder von euch da irgendwie einen Kanister dann unter das Bett geschnallt und ab geht's?
Nee, also wie gesagt, es ging schon am Ende, war ja auch ja, nur für 2-3 Tage. Aber bei der letzten Tour, die wir hatten, da war One Morning Left, die ist die komplette Tour mit so einem Mini-Nightliner gefahren. Und da haben wir auf jeden Fall gesagt, ja, Props gehen auf jeden Fall raus. Weil das schon brutal anstrengend, weil du schläfst halt echt richtig beschissen, so in den Dingern.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist schon ultra eng dann. So ein Nightliner ist ja dann, also normaler Nightliner ist ja auch schnell mal klein. Aber so einer, da sind auch 3 Betten übereinander, ne?
Ja, genau.
Und das sehr eng auf eng.
Welches ist die beste Etage?
Also ich glaube, bei den Mini-Nightliner war es wahrscheinlich die Mitte, weil unten, also da habe ich geschlafen, da schläfst du quasi de facto auf dem Radkasten. So. Ganz oben wackelt natürlich extrem krass.
Aha.
Und ich glaube, dass die Mitte so wahrscheinlich der beste Platz bei den kleinen Nightlinern ist.
Best of both worlds in Anführungszeichen. Best of both worlds wahrscheinlich, ja. Least shit of both worlds.
Ey, jetzt sind wir ja schon echt schon sehr ins Detail gegangen. Wir sind schon bei den Nightliner-Betten angekommen. Aber wir haben eigentlich die Basis vergessen.
Ja.
Wir müssen deinen Beruf darstellen. Wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von einem Tourfotografen sprechen. In deinem Fall ist es vielleicht sogar eher ein Tour-Videograf, da du ja viel Bewegtbild-Content machst, den die Band nutzen.
Genau, es hat sich mittlerweile schon sehr geändert.
Machst du noch, fotografierst du noch klassische Konzertfotos?
Ja, aber nicht nur. Also die Zeit, wo man eigentlich für eine Band nur fotografieren kann, die sind schon mal länger vorbei. Mhm. Und eine Band, also ich kenne mittlerweile auch keine Band, die noch jemanden dabei hat, der nur fotografiert. So, außer du bist jetzt irgendwie richtig, richtig, richtig groß und kannst es dir erlauben, halt mehrere Leute mitzubringen.
Ja.
Und dann konzentriert sich einer auf Foto und halt einer auf Video oder halt auch fünf auf Video, keine Ahnung. Also, weil ich glaube, Rammstein hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die auf jeden Fall mehr als einen dabei.
Ja, bestimmt.
Ja, von allem.
Ja. So, aber wie gesagt, aber das muss man sich halt erlauben können als Band, weil da muss man natürlich wieder Platz im Nightliner einberechnen, bla bla bla, der Rattenschwanz, der da dran hängt, ist natürlich nicht ganz ohne.
Kannst du das kurz zusammenfassen, kurz erläutern, also was dein Beruf ist, wie der aussieht, was du machst?
Ja, im Endeffekt bin ich ja dafür verantwortlich, dass die Bands ja quasi während einer Tour oder auch Festivals genug Content für die ganzen Social-Media-Kanäle haben. Das ist ja quasi so die Hauptaufgabe. So, das ist natürlich dann jeden Tag mit ziemlich viel Fotografieren und ziemlich viel Filmen verbunden. Und der stressigste Teil ist eigentlich, das Videomaterial auf der Tour an einem Tag auch fertig zu bekommen, weil man ja an dem Tag, an dem man das Material vom letzten Tag fertig gemacht hat, auch noch genug Material für den Blog am nächsten Tag. Okay, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen verwirrt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Du musst da quasi jeden Tag so ein Recap oder einen Blog rausbringen, jeden Tag aktuellen Videocontent rausbringen und das halt kontinuierlich.
Genau, das ist halt der stressige Part, wobei das natürlich auch immer sehr von, je nachdem, wie man es halt macht, als teilweise macht man auch immer nur so 60 Sekunden Recap von den jeweiligen Tagen. Also wenn man quasi nur die Live-Show macht, das ist nicht ganz so stressig, dann geht's noch. Aber bei der letzten Sabaton-Tour zum Beispiel haben wir quasi von jedem Tag tatsächlich so einen 5-10 Minuten Vlog gemacht.
Oh, wow.
So, und da sitzt du dann schon am nächsten Tag dran und musst relativ zügig schneiden, so. Da musst du volle Fälle auch schon mitbedacht filmen, weil wenn du natürlich dann pro Tag irgendwie 18 Stunden Material sammelst, dann kriegst du das im Leben nicht fertig. Mhm. Und das ist halt das Stressige an der ganzen Sache. Du musst dann, wie gesagt, das Material schneiden. Du darfst aber auch nicht dann erst um 5 Uhr abends fertig werden, weil dann hast du gar keine Zeit mehr, um wieder Material fürs nächste Video zu sammeln. Mhm. So, das heißt, das muss schon alles relativ, relativ zügig vonstatten gehen. So, es gibt Tourfotografen, die machen dann die ganzen Sachen tatsächlich noch in der Nacht im Nightliner fertig.
Boah.
Aber das bin ich ehrlich, da sehe ich mich dann nicht. So, weil irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann ist auch mal gut. Weil ich meine, wenn du irgendwann erst um 4 Uhr schlafen gehst, das hältst du dann auch nicht irgendwie 5, 6, 7 Wochen durch. Irgendwann bist du ja auch einfach durch.
Ja, absolut. Tatsächlich, du hast schon ein bisschen meine erste Frage gerade schon etwas vorbeantwortet. Das Thema, was da eigentlich die Priorität hat, sind es die Bilder, ist es das Filmen? Du hast ja schon ganz klar gesagt, es ist das Filmen. War das auch dein Einstieg oder bist du quasi, hast du mit Fotografieren live angefangen und bist dann zum Film übergegangen? Und wenn ich direkt quasi die nächste Frage anhängen darf, hast du grundsätzlich schon, ist das ein Hobby, das einfach irgendwann Geld abgeworfen hat? Oder hast du auch irgendwie dein Werdegang quasi? Hast du eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas in dem Bereich gemacht? Oder bist du wie die meisten Leute, die wir hier in den Folgen haben, halt irgendwie reingerutscht und jetzt läuft's?
Ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht tatsächlich, in Bild und Ton.
Also das passt ja perfekt dann.
Ist ja quasi so eine klassische Werbeagentur. Und nach der Ausbildung habe ich allerdings gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Dann habe ich noch in Düsseldorf an der FH Studium Kommunikationsdesign angefangen zu studieren. Habe allerdings währenddessen über einen Freund damals angefangen, kleinere Konzerte zu fotografieren. Weil, das ist schon echt lange her, da reden wir gleich von 2009. So, da habe ich dann quasi angefangen, kleinere Bands zu fotografieren bei so einem Song Contest. Und der Veranstalter von dem Song Contest ist auch der Veranstalter vom Olgas Rock. Mhm. Und dann hat man sich halt kennengelernt und dann bin ich dadurch halt quasi zum Olgas Rock gekommen, konnte da halt fotografieren. Und dann fing das da so peu à peu an. Dann habe ich, danach kam, habe ich eigentlich relativ viel für EMP fotografiert, Festivals, was man halt so kennt, diese typische Festival-Dokumentation. Extremst viel Festivals fotografiert und ja, ging erstmal jahrelang so weiter und irgendwann hat sich dann quasi der Kevin von Electric Cowboy gemeldet und gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, mit auf Tour zu kommen. Habe ich natürlich gesagt, klar, bin ich dabei.
Machen wir.
Machen wir. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt nur angefangen zu fotografieren, weil dieses Videogame war da noch gar nicht so wirklich, war noch gar nicht so wirklich so stark, weil ich glaube, da war auch Instagram noch überhaupt gar nicht so ein Thema.
Ja.
Auch wenn ich mir jetzt bei dem Satz einfach uralt vorkomme.
Wahnsinn. Aber wir sprechen zumindest von der Facebook-Ära und nicht von der MySpace-Ära.
Genau, das war so die Facebook-Ära so, weil ja, und dann kam irgendwann halt so die Idee auf, dass man da quasi auch noch gleichzeitig filmt, was natürlich schon relativ anspruchsvoll ist, weil wenn man quasi irgendwie nur 60 bis 90 Minuten Zeit hat zu fotografieren und zu filmen, dann ist das schon nicht ganz so einfach, genügend Fotos und genügend Filmmaterial zu sammeln, so dass beides halt nicht komplett untergeht. So, da braucht man schon auf jeden Fall so ein gewisses Zeitmanagement für, damit man halt, ja, am Ende halt genug Material von beidem hat.
Ja.
Und dann wurde das halt Stück für Stück so, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber so wurde es halt Stück für Stück größer. Aber wir reden da wirklich von einem Zeitraum von 10 Jahren. So, ne? Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so, das war schon so ein Prozess, so, weil ich habe schon mal mit Leuten geredet, irgendwie, die mich dann angesprochen haben, wie ich das damals so gemacht habe. So, dann meine erste Frage ist immer, wie alt du bist? Und dann sagen die ja 17. Und dann sage ich nur so, Alter, in deinem Alter war ich noch nicht mal auf so einem Festival, wie du gerade bist. So, ne? Das sind dann, so, die haben dann einfach so ein falsches Verständnis dafür, wie lange so ein Prozess einfach dauert. So, dass das auch bei mir einfach, das hat unendlich lange gedauert. Und für alle Fälle musste ich ja auch irgendwann dann, weil das Studium hat sich irgendwann erledigt. So, habe ich irgendwann, musste ich abbrechen. Was auch nicht ganz so dramatisch war, weil die Ausbildung hatte ich halt schon. Von der war das schon eigentlich gut. Ist das nicht ganz so schlimm, weil wenn man halt zu viel auf Tour ist dann irgendwann und Festivals ist, dann fängt man irgendwann an, halt aus den Kursen rauszufliegen. Ja. und dann musste eine Entscheidung getroffen werden.
Ja. Mhm. Okay, geil. Ich will als Fotograf will ich heute nicht so sehr eine Nerd-Folge draus machen, aber was mich natürlich dann interessiert, machst du es beides mit einer Kamera, dass du, ich sag mal, irgendein gutes Allround-Modell hast oder nimmst du separate Kameras zum Filmen und zum Fotografieren? Weil es ist ja tatsächlich auch eine Frage des Gepäcks, mit dem man reist. Es ist auch eine Frage der Kosten, ob man sich das antut mit beidem oder ob du es quasi so multifunktionsmäßig hinkriegst.
Nee, angefangen hat es halt auf jeden Fall mit einer Kamera. Mhm. Weil das war damals, war ja die Canon 5D Mark II, war ja so die erste Kamera damals, bei der man wirklich filmen konnte. Und damals hat er angefangen, weil es ja relativ einfach, du musst einfach nur einen Schalter umlegen, dann fotografierst du, filmst du so, das hat es auf jeden Fall mit angefangen. Und ich glaube 2020 habe ich angefangen, das Ganze zu trennen. Dann fotografiere ich quasi mit der Sony und film tue ich halt mit der Blackmagic Pocket 4K, ist es halt jetzt in dem Fall. Und weil das ist einfach schon ein anderer Filmlook, den man da quasi mit hat. Das sieht dann nicht mehr so komplett digital aus, sage ich jetzt mal.
Ja, stimmt. Aber so. Ich frage, weil du musstest ja auch beides auf dem Rücken mit dabei haben und griffbereit haben, oder?
Ja, ich
gerade wenn du noch von Zeitmanagement sprichst und dann die Situation bietet sich vielleicht besser an zum Filmen, die besser zum Fotografieren, dann musst du ja auch ziemlich schnell wechseln können, oder?
Ja, das ist richtig. Nee, ich habe da so einen Gürtel. Der ist extra für mehrere Kameras da kann man die quasi so reinklacken. Ist quasi, sieht quasi aus wie so ein
Pistolen- Sportfotograf.
Genau, ja, nee, einfach wie so ein Pistolengut, sag ich jetzt mal. Da hakt man die quasi einfach nur ein oder kann man einfach links rausziehen, rechts rausziehen. Und da hängen die auf jeden Fall relativ sicher drin und man kommt da auf jeden Fall sehr schnell dran.
Ah.
Weil klar, wenn man da jedes Mal irgendwie großartig, rumsuchen muss, um die Kamera rauszuholen, das funktioniert nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist der Moment ja schon wieder rum.
Genau.
Das heißt, eigentlich war für dich, nochmal ein Punkt zurück, Eskimo Callboy, so damals Electric. damals noch Eskimo Callboy, die erste große Band, mit der du unterwegs warst.
Ja, streng genommen nicht. Oh, das ist alles so lange her, weil zwischen diesem Part hat sich, weil nach dem Olgas Rock, da hat zu dem Zeitpunkt Royal Republic gespielt. Und der Gitarrist hat mir, also der Frontmann hat mir danach auf Facebook geschrieben, weil der ein Foto haben wollte. Und daraufhin hat sich das Management von der Band quasi gemeldet. Und dann ist da auch so ein Kontakt entstanden und dann habe ich die mal hier und da auf Konzerten in der Umgebung fotografiert. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt, immer ist eine große Band, ist ja jetzt auch nichts Kleines, auch damals schon.
Ja.
So, deswegen da konnte ich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, erste professionelle Luft schnuppern, wenn man quasi für eine Band arbeitet. So, aber war ich jetzt nie mit auf Tour, aber halt schon, habe ich immer viel gelernt, um es so zu sagen. Das war so quasi der Zwischenschritt. Aber dann war es auf jeden Fall ja Electric Callboy, genau.
Was hat sich seitdem entwickelt? Wir ermuntern ja oft in unseren Interviews zum Name-Dropping.
Für uns.
Meinst du jetzt an Bands oder was?
Mit denen genau, man wie kann man sich das vorstellen? Genau, mit welchen Bands warst du noch unterwegs?
Das war, also bis jetzt war es Electric Callboy, Powerwolf und Sabaton. Das waren so die drei Bands.
Und daher kennt ihr euch ja auch, richtig?
Wir kennen uns von Powerwolf, genau. Da haben wir uns kennengelernt. Wie kamst du da rein? Hat dich da der Japo angeschleppt eigentlich?
Genau, ich glaube, der Japo hat da, glaube ich, so ein bisschen Werbung gemacht, weil er, glaube ich, so ein Gespräch mitbekommen hat, dass die Band intern so ein bisschen geredet hat, dass mal irgendjemand gebraucht wird, der das Ganze mal so ein bisschen festhält. Aber auch da ging es halt dann, wie gesagt, nicht ums Fotografieren. So, ist genau wie bei Sabaton auch gewesen. So, die haben jetzt keinen Fotografen gesucht. So, das ist einfach so dieses ganze Fotogame ist schön zu haben, so. Aber mit Fotos, ja, also da hast du jetzt nicht mehr so wirklich, ich will es jetzt nicht sagen, kein Value mehr, aber eine Band hat halt von Videos deutlich mehr. Da kannst du halt viel mehr Content raushauen. Du kannst halt Tothöller draus schneiden, Aftermovies, Musikvideos, bla 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 bla. So, und von so Fotos mittlerweile, die lädst du halt auf Instagram hoch und nach 2 Stunden jucken die Bilder halt auch eigentlich gar keinen mehr. So.
Ja. Ich glaube, die Fotos haben nicht an Value verloren, sondern die Art, für den man seinen Content benutzt, die hat sich geändert. Du hast nicht nur Fotos gemacht, um jetzt was auf deiner Homepage zu haben oder so, sondern du nutzt halt heutzutage Instagram und TikTok und da brauchst du halt Bewegtbild.
Genau. Kommst du nicht drum rum. Genau. Und wie gesagt, und im Idealfall kannst du halt beides. Und weil das ist, wie gesagt, das, was, wenn man sich mal so die ganzen anderen Jungs anguckt, die für die anderen Bands arbeiten, die machen alle Foto und Video. Alle. Da ist keiner mehr bei, der nur fotografiert, oder auch keiner dabei, der nur filmt, sondern die machen alle beides. So, weil wenn jemand quasi nur fotografiert und sagt, er möchte quasi auch irgendwie mit Bands unterwegs sein, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie klappt.
Ja.
Das ist schon mal ein guter Tipp.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir doch schon mal den ersten Tipp. Wir versuchen ja auch immer ein
interessanter Hintergedanke.
Wissen zu vermitteln für Leute, die auch Bock haben, in die Branche reinzurutschen und sich da irgendwie zu etablieren. Und also ich meine, blutet mir als nur Fotografen natürlich das Herz, aber es stimmt. Also
ja, du bist ja kein typischer, kein Tourfotograf.
Nichts mit zu tun, aber es macht halt natürlich absolut Sinn. Also die Halbwertszeit von so einem Foto und auch mit dem, was du danach machen kannst, gerade in Social Media und in der Festivalsaison, das ist halt nichts im Vergleich zu Videomaterial.
Volle Kanne. Absolut. Also ich sehe es ja auch alles, was du da so machst, und das ist natürlich Gold wert. Wir hatten erst das Thema Geld und Tagessätze und sowas, und ich finde, dieses Produkt, was von einem Tag Arbeit bei dir rauskommt, das ist für die Band ja viel mehr wert eigentlich als so einen bezahlten Tagessatz.
Ja, ist streng genommen einer der wenigen, quasi neben dem Mercher, eigentlich der einzige, der tatsächlich für die Band Geld generiert, um es einfach mal so zu sagen.
Ja, stimmt. So.
Stimmt.
Ja, das stimmt. Und nicht vorhandene Arbeit abarbeitet, sondern aus dem Produkt noch mehr rausholt, um daraus Geld zu schlagen.
Genau, skalierbar, wie man
sehr gut. Sagt man bei uns im Golfclub.
Genau, weil im Idealfall sorgst du dann halt dafür mit deiner Arbeit, dass Karten verkauft werden, Merch verkauft werden, bla 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 bla. Lässt sich natürlich nicht messen, also nicht direkt messen, wie viel Impact das jetzt tatsächlich hat. Aber im Idealfall ist halt der Value von dem Fotografen oder Videografen auf Tour höher als der Tagessatz, den am Ende kostet.
So. Ja, safe. Das denke ich auch. Und ich glaube, in gewisser Weise kann man das schon auch messen. Wenn man bei großen Künstlern und also wenn da so eine bewusste Social Media Struktur, Strategie da ist und da bewusst Ads geschaltet werden auf irgendwelche Recaps, dann kann man schon sehen, was da passiert, ne? Auf welche Recaps mehr geklickt wurde, welche Recaps mehr Ticket Sales irgendwie generiert haben. Ich glaube, das ist schon ein interessanter Aspekt. Eigentlich krass. Krass, dass es dann so kleine Tagessätze sind.
Ja.
Müssen mal eine Gewerkschaft gründen.
Einigen wir uns auf krass.
Ja.
Ich würde gern mal eine Frage von unseren Patreons einwerfen. Und zwar hat der liebe Björn gefragt, mich würde interessieren, wie sehr man sich als Fotograf vorbereiten, mich würde interessieren, wie sehr man als Fotograf vorbereitet sein sollte, bezüglich wann passiert was während der Show. Beispielsweise bei dem Song an der Stelle springen alle hoch, passiert das eher spontan oder spricht man sich mit der Band ab? Also bist du in die Choreografie mit eingebunden und weißt, wann was wie passiert, dass du ein schönes Foto rausholst? Und ja, wie ist so ein Tag von dir oder so ein Fotografentag, so eine Show, der Ablauf?
Also das Ding ist, absprechen mit der Band mache ich jetzt eigentlich nicht, weil im Idealfall, also wenn quasi die Band nach der Show fragt, was hat der Christian eigentlich die ganze Zeit gemacht, dann habe ich ihn schon gut gemacht. Weil im Idealfall bin ich ja quasi derjenige, der nicht auffällt. So, ich bin ja schon so ein bisschen auf der Bühne unterwegs und so, aber ich bin da, wenn man sich trotzdem fragt, wie gesagt, wo ich am Ende war, dann habe ich es richtig gemacht, weil ich bin ja eigentlich derjenige, der so quasi aus dem Schatten raus agiert.
Der Ninja.
Der Ninja, quasi, genau.
Der Ninja. Mit seinen zwei Colts in seinem
Ninja-Kraft. Genau.
Also deswegen jetzt so wirklich Absprachen gibt es jetzt eigentlich nicht, aber das Ding ist ja halt, wenn man mit einer Band auf Tour ist und schon mehrere Male zusammengearbeitet hat, dann kennt man ja irgendwann die Setlist und was da so passiert, und das ändert sich ja jetzt auch in den seltensten Fällen großartig. Und dann ist es in meinem Fall zum Beispiel schon so, dass ich mir so eine Route zusammenbaue. Dass ich genau weiß, okay, bei dem Song stehe ich da, bei dem Song stehe ich da, bei dem Song, weil ich brauche jetzt zum Beispiel nicht am FOH stehen, wenn bei dem Song keiner die Hände hoch hat.
Mhm. So, Publikum meinst du dann?
Interessanter Gedanke.
Okay. Genau, so, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wenn man quasi in die Menge fotografiert und die Menge macht nichts und guckt nur, ist ein Todesbild. So, da hat keiner von gewonnen. So, das sind alles so Sachen, da muss man dann, wie gesagt, so eine Route zusammenstellen. Oder auch, wenn irgendwie bestimmte Effekte, wie zum Beispiel bei Powerwolf, wenn Falk mit der Fahne rumhantiert. So, das sind ja alles Sachen, die muss man so ein bisschen in die Route einbauen. So, weil wann stehe ich wo? Weil, wie gesagt, im Endeffekt, wenn man fotografiert und filmt, ist das Ganze eigentlich nichts anderes wie so ein Zeitmanagement. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn du halt schlecht läufst und du ultra viel Zeit verlierst oder du beim bestimmten Song falsch stehst, dann verlierst du halt sehr, sehr viel Zeit. Und das ist nicht gut.
Krass.
Ja. Ihr hört es ja schon raus, aber um eine Vorstellung davon zu kriegen, der Herr Ripkens ist nicht, steht nicht ein ganzes Konzert vorne im Bühnengraben, sondern rennt wie wild in der ganzen Halle rum und kriegt irgendwie oder probiert aus jeder Perspektive irgendwie welche Shots zu kriegen. Also das ist ganz mit ganz viel, wie er schon erzählt hat, mit ganz viel Laufen hängt das zusammen.
Ja, und manchmal auch mit viel Hass, weil
viele Menschen denken muss.
Sehr viel Hass. So, weil ist ja meistens schon so, wie gesagt, mit der Route meine ich halt, wie gesagt, dass also während jedem Auftritt stehe ich auf jeden Fall einmal irgendwie in der Menge, also so weit hinten wie möglich, um halt die Halle so groß wie möglich drauf zu haben. So, und da gibt es halt Hallen, da ist das Ganze sehr dankbar, weil es spezielle Wege gibt und so weiter. Aber dann gibt es halt auch Hallen, wo man einfach schlichtweg dann da durch muss, so durch die Menge. Und dann ist halt
Den Hass kann ich nachfühlen.
Ja, das ist ja unangenehm.
Lass mich doch durch, ich muss hier arbeiten und tun.
Ja, und wie gesagt, dadurch, dass die Bands, mit denen ich unterwegs bin, ja jetzt, ich meine, die Hallen sind ja voll. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie nur zu 20% belegt sind oder so, sondern ist ja wirklich voll bis oben hin. Und das ist dann schon sehr, sehr unangenehm. Und da profitiert man auf jeden Fall, wenn man körperlich so ein kleines bisschen größer ist, sag ich mal. So, weil wenn man da jetzt die nötige Masse nicht mitbringt, dann, weil, also ich schieb da definitiv auch manchmal und ich mache mir damit auch keine Freunde, aber ich kann halt nicht drei Songs zum FOH zurückbrauchen. So, da muss man manchmal auch einfach ein bisschen sagen, hör mal Leute, jetzt, ich muss da jetzt durch, ob wir wollen oder nicht. So, dann,
du brauchst eigentlich so eine Footballer-Ausrüstung.
Ja. Genau, so ungefähr.
Ja, ist okay.
Genau. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall immer so der Part, der am meisten Spaß macht.
Oder eine Drohne für in die Halle.
Das gibt dann von anderen Seiten Ärger, aber
Solange sie oben bleibt, nicht, wenn sie runterkommt. Krass, das ist super spannend. Entschuldigung, wir waren noch nicht durch mit der Frage.
Ja doch, die war schon.
Nee, du hast ja noch eine hinterhergeworfen, wie sein Tag so aussieht.
Ach so, ja.
Ja, wie der Tag aussieht, ja, ist im Endeffekt es gibt quasi zwei Arten von Tage. Tag 1 ist der Tag, wenn vorher eine Show war, und Tag 2 ist, wenn vorher ein Off-Day war. Weil wenn halt quasi ein Showtag war vorher, muss man halt an dem Tag danach die ganzen Sachen fertig machen, Fotos fertig machen, und je nachdem, auf was für eine Video Strategie man sich geeinigt hat, auch direkt die ganzen Videos fertig machen. Weil was wir halt jetzt bei den Callboys auf der letzten Tour gemacht haben, ist halt, wir haben keine täglichen Recaps mehr gemacht, weil wir der Meinung waren, dass diese täglichen Videos über 6 Wochen halt irgendwann denken sich die Leute auch, ja, wir haben es verstanden. So nach Woche 1, so, weil im Endeffekt sieht es ja immer gleich aus. So, ne? Ich meine, es sind ja immer Halle live und wenn man das quasi immer und immer wieder hochlädt, dann ist es nicht sonderlich, eher nicht so nachhaltig, weil auch gerade dieses Instagram-Real-Game, was ja momentan extrem breit bespielt wird von sämtlichen Bands, da bin ich einfach kein Fan von, weil das einfach, ich weiß nicht, das lebt mir einfach nicht lang genug. Das ist einfach, da lädt man hoch und dann ist das ganze Thema auch schon wieder nach einem Tag ist der Content weg. Und was wir dann halt so bei den Corbis jetzt gemacht haben, ist, dass wir quasi so Blogs gemacht haben. Wir haben halt so, ja, immer so mal so eine Woche quasi zusammengefasst. Auch so mit dem ganzen Spökels, was vor der Show passiert, was nach der Show passiert. Also so ein bisschen, wirklich so ein bisschen Videoblog, so ein bisschen dokumentarisch, sag ich jetzt einfach mal. Und da dann quasi so die Show-Sachen einfach zusammengeschnitten, weil dadurch hast du halt viel mehr Persönlichkeit und du kannst halt viel mehr transportieren als immer nur die ganzen Live-Shows. So. Und das ist halt.
Das ist mehr wert, gefühlt mehr wert, so ein Video.
Genau, voll. Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man die Sachen auf YouTube hochlädt, weil die sagen ja dann mal bei YouTube, die werden geklickt. Auch noch in Jahren. Und vor alle Fälle, wenn man auch mal so daran denkt, dass man in 20, 30 Jahren diese Vlogs immer noch angucken kann, sich dann mal zusammensetzt, es wird unendlich lustig werden. So, weil du gehst irgendwann nicht hin und setzt dich hin und guckst dir die Instagram-Reels von vor 20 Jahren an. Das wird nicht passieren. So, die Instagram-Reels sind einfach, die sind nach spätestens 5, 6 Tagen sind die einfach weg. So, interessiert keine Sau.
Ja, das ist ein Argument.
Ja.
Spannender Gedanke.
So, und deswegen, wie gesagt, da gibt's so immer unterschiedliche, ja, sag ich mal, wie gesagt, so Content-Strategien, die man dann fährt. Und wenn man, wie gesagt, trotzdem täglich Videos haben möchte, wenn man sich dann mit der Band drauf geeinigt hat, weil die es gerne hätten, dann muss man halt an dem Tag auch noch die Videos schneiden und ansonsten den ganzen Tag halt mit der Kamera rumrennen.
Heißt, dein Tagesablauf ist dann in der Regel, sagen wir mal, Showtag ist rum, du hast das ganze Footage gesammelt. Am nächsten Morgen irgendwann wachst du auf, 3 E-Bus rein und dann MacBook auf und dann im Endeffekt ja eigentlich, falls ihr noch unterwegs seid oder falls quasi noch nicht viel passiert, haust du dann alles in Lightroom etc. Und guckst, dass der Content quasi schnellstmöglich fertig ist, bevor es dann wieder in die heiße Phase geht und du dann quasi den Tag direkt abhaken kannst und auf zum nächsten, richtig?
Genau, das beschreibt es so ziemlich gut, ja. Das ist so. Das ist sehr akkurat.
Das heißt, im Wesentlichen hast du an so einem typischen Tourtag den ganzen Tag zu tun.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, weil im Vergleich zu anderen Jobs, die ja zum Beispiel erst laufen, wenn du in der Halle bist oder sowas, oder während der Show vielleicht auch nicht oder sowas, bist du ja wirklich von morgens bis abends beschäftigt.
Ja, das täuscht natürlich auch. Also das klingt jetzt sehr extrem, aber das kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wie aktiv die Band ist. So, ne? Und ich meine, das kennen wir ja jetzt alle. So, ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass durchgehend auf Tour großartige Halligalli im Backstage ist. So, ne? Also
ja,
ich mein,
klar.
So, also wenn halt bei der Band nichts passiert, dann passiert bei mir halt auch nichts. So.
Ja, aber theoretisch, du hast ja gesagt, wenn du da so sehr dokumentarisch rangehst, dann musst du ja in der Theorie mal. Na klar, natürlich ist es nicht so und es geht auch nicht so, aber wenn man sagt, man konzentriert sich nicht nur auf die Show, sondern auch auf die Sachen, die außenrum passieren, dann musst du ja trotzdem quasi ready sein, ne?
Klar, logisch. Also du bist quasi immer auf Abruf, klar, genau. Ja. Also wie gesagt, also den Kameragürtel, den habe ich immer um. Also die sind genauso, so wirklich jetzt so mal so ganz bewusst, okay, ich habe jetzt einfach Ruhe. Das ist dann doch nicht der Fall. So, wobei, ja.
Und aus eigener Erfahrung, du musst ein krass gutes Datenmanagementsystem haben und auch ein krass gutes Akkumanagementsystem haben irgendwie. Weil das sind ja auch, also wir sprechen da ja auch von großen Datenmengen. Ne? Also
gerade wenn es
ja,
um Video geht.
Ja, ja, voll. Es ist ja nicht so, dass du nur 5 JPEGs irgendwie auf dem MacBook ziehst oder sowas. Das muss, also wie krass bist du mit, jetzt gehen wir vielleicht in Themen rein, die nicht Fotografen nicht so sehr interessieren, aber wie krass bist du mit Festplatten und Technik ausgestattet, mit der du dann halt ja irgendwie auch jeden Tag handeln musst und die Daten wachsen und wachsen und wachsen. Also ich meine, natürlich spielt da bei dir ja jahrelange Erfahrung mit rein, aber das ist ja auch was einem um die Ohren fliegen kann, wenn du kein gutes System hast für den jeweiligen Tag oder was weiß ich was, für die Sachen, die Ausschuss sind, für die Sachen, die wirklich gut sind und so Zeugs. Das ist ja, also da brauchst du eine krass gute Struktur.
Ja, es Lernen mit Schmerz auf jeden Fall war es in meinem Fall. Ja. man bereut es halt. Also wenn man das nicht wirklich täglich ablegt. Aber weil, als ich angefangen habe, habe ich halt die SD-Karte immer dann leer gemacht, wenn sie halt kurz vor voll war. Weil mein Gott, ist da noch Platz drauf. Was soll ich die jetzt leer machen? Ist ja dumm. Da sammle ich alles und wenn ich dann fertig bin, dann sortiere ich alles ein. Nein, das nein, einfach
passiert
nein.
Nicht. Nee, das klappt
doch,
so nicht.
Doch, passiert schon, aber dauert halt einfach 30 Jahre länger dann.
Ja.
So ungefähr so. Also ist schon so. Also was ich halt mache, ist nach der Show, ist halt die SD-Karten noch an dem Abend leeren. So, also ich habe halt für jede Tour eine Festplatte, beziehungsweise zwei Festplatten, weil man muss auch die Backup-Platte mit einberechnen, man kann ja nicht mit einer Festplatte gehen, aber auch direkt eine Backup-Platte. Und da kriegt ihr quasi jede Tour eine einzelne Platte. Mhm. Und da wird dann halt alles an jedem Tag per Datum schön feinsäuberlich in die Ordner rein, weil ansonsten macht das Ganze dann wirklich echt überhaupt gar keinen Spaß mehr, weil das kann schon, da kann man sehr, sehr viel Zeit dran verschwenden, wenn man dann Sachen sucht.
Ja.
Oder Sachen auf einmal auch einfach nicht mehr da sind, weil man gedacht hat, man hat sie abgelegt oder man hat so, weil, wie gesagt, wenn man dieses SD-Karten-Game nicht wirklich täglich leer macht, kann das irgendwann sehr schwitzig werden, wenn man dann Sachen suchen muss und man denkt, okay, scheiße, habe ich es gelöscht, ohne dass ich es schon mal leer gemacht habe, die Karte? Ist das schon mal
gesichert? Ja, habe ich die Karte formatiert und war wirklich alles runter sowas?
Genau, so. Das kann dann schon mal sehr aufregend werden, auf jeden Fall. Und, deswegen, wie gesagt, also, das ist das Einzige, was ich, wie gesagt, noch nach der Show mache. Ich mache halt die Karten vernünftig leer, ziehe direkt die Backups und am nächsten Tag hole ich alles raus und mache die Sachen fertig. So, weil, wie gesagt, dann noch, wie gesagt, abends gibt Leute, die machen das direkt nur abends im Bus und sitzen dann noch irgendwie 2, 3, 4 Stunden da rum in der Koje und so weiter, aber da habe ich,
klar.
Da bin ich, nee, da sehe ich mich, wie gesagt, nicht.
Ja. Direkt eine Anschlussfrage, weil, also, ich arbeite ja fast nur im Studio oder schieße immer direkt in mein MacBook und ich liebe es, dass ich alles kontrollieren kann. Bei dir ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Du musst ja agieren statt oder reagieren statt zu agieren, sagen wir es so. Und
ganz genau.
Du bist immer komplett abhängig von deinen Karten, wo ich immer schwitze wie bekloppt, weil ich denen nicht so sehr traue. Deswegen so die Frage, ist dir schon mal was abgeraucht auf Tour? Weil das ist ja dramatisch. Nö,
das ist Gott sei Dank noch nicht passiert.
Okay, geil.
Allerdings ist mir mal, als ich angefangen habe, eine Festplatte abgeraucht, die noch nicht gebackupt war. Und ich kann versichern, das ist sehr teuer, wenn man die einschicken muss.
Das kostet
richtig Asche.
Du konntest die Daten aber retten, oder was?
Ja, die konnten gerettet werden, aber das war...
Was kostet sowas?
Ja, das kommt ja immer drauf an, wie ist mir das hingefallen. Und da, ich habe 200.000 Euro gekostet oder so. Also da kriegt man.
Was?
Ja, Mann.
Ja, das Ding ist ja so, also das Ding ist, da sind ja nicht einfach nur, das sind ja nicht nur einfach irgendwelche Techniker, das ist ja richtig mit Labor und so weiter.
Ja,
also,
da gibt's extra Labore zur Rekonstruktion von Festplattendaten.
Weil da muss ja komplett staubfrei sein und bla 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 bla. Also das kostet, also Festplatten einschicken und reparieren lassen. Das kostet richtig Asche.
Holy, krass. Mein ITler hat mal erzählt, die mussten für einen Kunden eine Festplattenrekonstruktion machen. Und das war auch irgendeine Firma, ich glaube, es war ein Handwerksbetrieb, die aber ganz krasse Pläne von ihren Kunden hatten und was weiß ich was. Und bei denen hat es gebrannt. Und die natürlich kein Backup. Kein externes, das nicht in dem abbrennenden Gebäude war. Und die Rekonstruktion hat 2,5 Millionen Euro gekostet.
Ja.
Das ist richtig abartig.
Krass.
Ey, ich meine, klar, am Ende sind solche Daten halt auch viel wert.
Ja.
Das muss man sehen.
Ich krieg nächste Woche mein neues NAS, weil ich vor sowas so viel Angst habe.
Geil.
Ja, weil Cloud kommt leider nicht in Frage. So, weil so ein Cloud-System bei den Datenmengen ist halt auch unendlich teuer. So. Aber
ey, lass uns nach der Folge genau darüber sprechen. Ich glaube, ich habe nämlich heute die Lösung gefunden.
Wunderbar.
Ich bin da gerade nämlich genau drin. Ich bin genau, damit habe ich meinen halben Tag verbracht.
Ja, aber das immer, wie gesagt, da bin ich auch, weiß nicht, das ist immer ein ganz unschönes Gefühl. Also was ich halt habe, ist, ich habe meine Backup-Platten, die habe ich halt nicht bei mir zu Hause.
Mhm.
Weil wie gesagt, wenn halt die Bude abbrennt und die Backup-Platten genau neben der Platte liegt, die sie halt gebackupt hat, das ist dann auch nicht mehr Sinn der Sache.
Ja.
Dann ist halt trotzdem beides weg.
Voll. Mhm. Wir haben einen Grund, warum wir einen feuerfesten Safe haben.
Ah, crazy.
Ja. Crazy little girl.
Weil ich habe hier noch alles. Ich habe noch nie in meinem Leben ein einziges Foto gelöscht. Ich habe noch absolut jedes Foto, was ich vom Konzert jemals geschossen habe. Ich habe noch nie irgendwas gelöscht.
Okay, da sprechen wir bei dir ja auch schon über x Terabyte.
Ja. Die eine oder andere Platte habe ich voll, ja.
Weil als Frage, machst du eigentlich für die Bands dann auch so Outtake-Fotos und Videos, nur also explizit für die Band, so als kleines Gimmick?
Nee.
Also wenn, nee, zu viel Arbeit.
Oder was meinst du mit Outtakes?
So als Goodie oder wie meinst du?
Ja,
meinte?
So als Goodie. So, es gibt ja genug Situationen, die hier schon sehr lustig sind, die aber jetzt nicht für die Öffentlichkeit sind, sondern so eher sowas Internes sind und ob man den Leuten dann sowas zur Verfügung stellt oder du denen was zusammenstellst.
Ja, das ist ja alles Erpressungsmaterial, also, was er da sammelt.
So, also streng genommen bin ich, ja, zum Thema Erpressungsmaterial, also streng genommen bin ich, also jetzt mal mit Bezug auf Electric Callboy, bin ich die mächtigste Person auf Tour.
Können wir das als Zitat für die Folge verwenden? Das wäre toll.
Das glaube ich aber sofort. Bei den Leuten kann man, glaube ich, ganz viel rausholen an Fotos. Ja.
Ich könnte alles und jeden vernichten, auf jeden Fall.
Mit dem Ripkens muss man sich gut stellen.
Ja, mit dem Herr Ripkens, deswegen sag's doch endlich mal.
Herr Ripkens, ja. Schon wieder vergessen, Entschuldigung.
So, ja, aber wie gesagt, weil das Ding ist ja, was man, also das Wichtigste ist ja, wie gesagt, eigentlich das, was man ja auch nicht vergessen hat, in dem Beruf, also niemand aus der Crew hat so viel Kontakt zu der Band wie der, wie der Tourfotograf oder Videograf. Weil normalerweise zu dem Zeitpunkt, weil, wie gesagt, die ganzen Techniker auf der Bühne und so weiter, die verbringen ja eigentlich den ganzen Tag auf der Bühne, bauen irgendwas auf und sehen die Band ja dann eigentlich nur zum Soundcheck. Und dann vielleicht nochmal beim Essen und dann bei der Show. Aber als Fotovideograf bist du ja eigentlich den ganzen Tag mit der Band zusammen. So, und da ist quasi, wenn man halt, es ist unendlich wichtig, dass man da ein vernünftiges Verhältnis hat. Weil ansonsten funktioniert das ganze Konzept nicht. Wenn man mit der Band nicht klarkommt oder die Band eigentlich leiten kann, dann wird halt echt schwierig, guten Content zu generieren, weil halt, bist du dann schon so ein bisschen, ja, da quasi das nächste Bandmitglied so ein kleines bisschen, weil du hängst einfach voll mit drin.
Mhm. Ja, und du musst dich ja so einfügen können, dass jeder andere wiederum sich auch natürlich verhält und sich entspannt fühlt und relaxen kann, wenn er relaxen will.
Da sind wir wieder bei dem Thema
Read the Room.
Ja, Read the Room und generell halt diese persönliche Komponente, wenn du mit anderen Leuten so eng zusammenarbeitest, bist du eng im Raum so lange.
In dem Fall richtig
krass. Ist das Wichtigste auf Tour, das Allerwichtigste. Wie gesagt, das kennt ihr ja alle auch. Du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du ein Arschloch bist und keiner mit dir klarkommt, dann fährst du trotzdem irgendwo mit. Und das ist halt bei den Tourfotografen einfach noch viel extremer, weil der Kontakt zu der Band einfach viel, 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 viel enger ist.
Mhm. Ja. Ich habe immer, wenn ich von meinem Job da bei Powerwolf in dem Fall Monitor gesprochen habe, ähnlich gesprochen wie der Herr Ripkens jetzt gerade, dass man doch sehr nah an der Band dran ist im Verhältnis zu anderen Positionen in der Crew und sehr gut viben muss, weil man und Emotionen checken muss. Aber beim Tourfotografen ist das ja noch um ein Vielfaches mehr,
ja, man,
wie du mit der Band rumhängst und mit denen klarkommen musst.
Weil man muss die für alle Fälle auch lesen können. Eine Sache, die ich halt sehr gut kann, ist, wenn ich halt Leute kenne, also so ein, zwei Mal getroffen habe, dann bin ich extrem gut in der Lage, an den Verhaltensmustern zu erkennen, ob ich jetzt mit der Kamera nerven kann oder nicht. So sind alles so Sachen, da braucht man schon so ein ziemliches Feingefühl für, weil man den Leuten halt, weil es gibt ja durchaus Bandmitglieder, die nach einer Show auch mal einfach Ruhe haben wollen und wenn dann der Hannes mit der Kamera kommt, dann finden die das gar nicht mehr so lustig. So, weil irgendwann, so, ihr kennt ja selber auch, wenn man, wie gesagt, mal eine Show hatte, die möglicherweise auch so ein bisschen kacke war, weil irgendwas nicht funktioniert hat, bla 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 bla. So, wenn man das dann quasi nicht so wirklich realisiert und man trotzdem nach der Show irgendwie dann einen auf den lustigen Kameramann macht, dann ist das hinten raus gar nicht mehr so lustig. So, weil, wie gesagt, man braucht da echt so ein ziemliches Feingefühl für. Man muss die Leute echt, wie gesagt, lesen und verstehen können, weil das ist extrem.
Das denke ich auch.
Ey, es ist ein schmaler Grat zum Grenzenüberschreiten. Ja. Eigentlich den ganzen Tag, wenn es persönlich wird.
Und das ist sehr schnell, glaube ich, dann, wenn die Band das kapiert, ein Ausschlusskriterium. Wenn die checken, wir hängen jetzt die nächsten 3 Wochen jeden Tag mit dem hier rum und das so nah beieinander, dann bist du schnell wieder raus.
Auf jeden Fall. Hat Käsefüße.
Und das noch dazu. Das noch,
ja. Und der schnarcht den Bus, da wollen wir auch nicht haben.
Ja. Ja, da ist er nicht der Einzige.
Da würde noch eine Frage dazu passen, und zwar, das ist nicht vielleicht passend, aber so ein bisschen da reingehen, gab es eine Situation, wo du dann mal so vielleicht so ein bisschen sehr unprofessionell warst?
Also grundsätzlich, ich trinke ja schon mal keinen Alkohol. So. Mhm.
Also
bedeutet, das schließt schon einiges aus.
Das ist unprofessionell.
Nee, also von daher bin ich auf jeden Fall schon mal durchgehend Herr meiner Sinne, sag ich mal, und mach jetzt nicht irgendwie Sachen irgendwie, weil ich gerade irgendwie einen drin habe und denke, oh, da ist jetzt aber lustig. Ja, gab mit Sicherheit schon mal Sachen, wo ist halt, wie gesagt, es ist immer, auch wenn man sich jetzt irgendwie quasi mal auf der Bühne verhält, so, weil du hast ja, auch wenn man jetzt auf der Bühne unterwegs ist, ist das halt bei, wie beschreibe ich das jetzt zum Beispiel? Wie gesagt, es ist ja, wie beschreibe ich das jetzt? Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob man jetzt für so eine, sag ich jetzt mal, Konzeptband wie Powerwolf oder für Electric Callboy fotografiert, weil wenn ich quasi bei Electric Callboy auf der Bühne unterwegs bin, dann fall ich in dem Moment gar nicht mehr so mega auf, weil da ist ja jetzt kein, ist ja jetzt nicht so, ein, ist jetzt quasi nicht so ein mega durchgestyltes Konzept, wie jetzt zum Beispiel bei Powerwolf der Fall ist. Wenn ich bei Powerwolf mal irgendwie mal so kurz auf die Bühne komme, um irgendwie ein Foto zu machen, dann muss man da schon so ein bisschen aufpassen, weil man halt die ganze Kulisse und so weiter, das hat alles aufeinander abgestimmt, irgendwie so die Schminke, die Kostüme und so weiter. Und wenn dann da quasi der Tünnis mit der Kamera kurz auf die Bühne kommt, dann muss man dann schon, auch da braucht man zum Beispiel ein Feingefühl für. Weil wenn man das quasi übertreibt, ist das definitiv auch ein Fall, wo man nach einer Show dann reden muss. Weil das sind alles so Sachen, man stört halt schon so ein kleines bisschen den Vibe. Dann, wie gesagt, gerade verstärkt, wenn man halt für so Bands arbeitet wie Powerwolf halt, die wirklich sehr, sehr viel Wert auf die Kulisse, auf das Bühnenbild und so weiter legen. Alles durchgestylt, alles aufeinander abgestimmt, alles durchdacht. Und da gab es durchaus, glaube ich, schon mal so ein, zwei Situationen, wo ich mir denke, ah gut, den Gang auf die Bühne, den hättest du sparen können. So, also das gab es definitiv schon, ja.
Und vielleicht hätte ich dabei keinen neonpinken Hoodie und Adiletten anhaben sollen.
Wie gesagt, ich weiß genau, dass das erste Festival Olgas Rock habe ich einfach ein weißes T-Shirt angehabt, das weiß ich noch. Weißes T-Shirt. So, weißes Shirt.
Sommer weiß, halt. So, ja, klar so.
Genau, weil weißes Shirt und weiße Mütze. So.
Also, weiße Beine. Weißes genau. So. Das ist, ja, das ist, ohne Scheiß, das ist so ein Ding, wenn du unauffällig sein willst. Aber auch tatsächlich, das ist auch so ein Ding beim, das hat der Miri gemerkt, als er mir im Dezember assistiert hat, dass er nichts Schwarzes anhatte. Wir waren bei einer Firma mit sehr viel Glas und der Miri war in jeder zweiten Glasscheibe eingespiegelt.
Ja, war dumm, war einfach dumm.
Ja, weil wir wissen, wie gerne er bunte Sachen trägt und sowas. Und da ist tatsächlich, ist auch immer von Vorteil, wenn du einfach unauffällig schwarz angezogen bist.
Ja, auf der Bühne eh.
Ja, und man muss auf jeden Fall auch in der Lage sein, einfach mal ruhig zu sein. Ist auch ganz wichtig. Das können ist auch eine wichtige Eigenschaft. Einfach auch einfach auch mal den Schnabel halten können. Einfach auch mal wieder einfach beobachten. Und nicht überall immer jedes Mal direkt reinzufunken, um was zu sagen. So, sondern einfach mal so, wie gesagt, wenn man mit im Backstage sitzt und die Band einfach gar nicht merkt, dass man mit dabei ist, dann machst du teilweise alles richtig. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt kontinuierlich immer die Fresse halten musst. Aber
aber wissen wann.
Genau.
Also klingt gesagt, nach einem Job für einen Introvertierten eigentlich eher.
Eigentlich ja.
Grundsätzlich, ja, das passt auch, glaube ich, ganz gut, ja, aber.
Na gut, aber wenn du der Weirdo bist, der sich mit keinem unterhalten möchte, dann ist auch unangenehm.
Das ist nämlich das ist der. Ja.
Der ist ganz komisch, aber macht gute Fotos.
Ja, genau. Das ist so die, wie gesagt, man muss einfach mal wissen, wann man einfach mal den Schnabel halten muss. So, das ist wirklich auch definitiv sehr, sehr wichtig.
Ich muss sagen, wo du das erwähnt hast, ich habe jetzt am Wochenende eine Band gesehen, die hatten auch einen Tour-Videografen mit und der war sehr präsent auf der Bühne, der war übertrieben oft und viel auf der Bühne und hat dadurch oft auch sogar den Fokus auf sich gezogen und das fand ich so eindeutig too much, das hat schon gestört, wie da, also die hast Bilder, die da am Ende rauskamen, waren vielleicht cool, aber es war so, es hat richtig gestört. Es gab Stellen im Song, da hat er mehr rumgehampelt durch sein, ich fange jeden ein mit meinen dynamischen Moves, während die Musiker aber stiller standen als er. Und das war halt irgendwie ein bisschen blöd.
Ja, wie sagt man,
da muss man auch so ein bisschen Erfahrung sammeln.
Ja, man darf sich vor alle Fälle auch nicht zu, ich sag jetzt mal, zu wichtig nehmen, weil eine Sache, die man auch niemals vergessen darf, ist, der Tourfotograf ist streng genommen die unwichtigste Person im ganzen Bus. So, wenn es jetzt um die Show an dem Abend geht, würde sich nichts ändern.
So rumgedacht.
Würde sich absolut gar nichts ändern, wenn der Typ mit der Kamera nicht da ist. Natürlich, klar, ist schade, wenn es am Ende keine Dokumentation gibt, aber wenn es jetzt um die pure Show am Ende geht, ist man mit der Kamera.
Und das ist das, wofür die Leute
genau,
das Geld
bezahlt haben. Genau. Und das ist, wie gesagt, am Ende des Tages das, worum es geht.
Das ist ein Argument.
Ist man mit der Kamera am Endeffekt derjenige, der, wie gesagt, am wenigsten zu vermissen wäre.
Ja, stimmt.
Das ist schon krass und ich denke, es ist halt wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, denke ich jetzt einfach mal, von jemandem wie ein Herr Ripkens, der das schon sehr viele Jahre erfolgreich macht, zu vielleicht jemand von diesen 17-Jährigen, die da gerade reinkommen wollen und halt dementsprechend 130% immer geben, aber halt dementsprechend vielleicht auch noch nicht wissen, so ey, wann habe ich den Schuss jetzt im Kasten? War das gerade gut, was ich hier gemacht habe und sowas? Muss ich nochmal hochgehen? Habe ich gerade irgendwas Wichtiges verpasst? Kommt jetzt vielleicht noch ein wichtiger Part? Oder warst du quasi auf der Bühne für den Teil vom Set und weißt jetzt so, ey, okay, alles abgehakt, ich habe alles im Kasten, super, ich kann gehen, ich muss hier nicht nochmal runterkommen. Und sowas sind halt ja auch so Erfahrungswerte, die man halt irgendwie ewig kriegt, stelle ich mir vor, je länger man das macht. Und dadurch wird man auch immer unauffälliger, weil man weiß, wann muss ich nochmal und ja, wann ist jetzt aber auch gut, oder?
Ich glaube auch, das Selbstbewusstsein in seinen eigenen Schuss, sage ich jetzt mal, so dieses, ich renne jetzt über die Bühne, ich drück dreimal drauf und dann habe ich mein Ding. Ja. Da kann ich wieder runter, ich muss nicht nochmal und habe ich und könnte.
Ja, es gibt so ein schönes Hörensagen, wenn du quasi einfach nonstop auf den Auslöser hältst und hoffst, dass was dabei ist, spray and pray.
Das mache ich ja gar nicht.
Ja,
ich
genau, ja, ich mach das Gegenteil davon.
Aber ich mache ja nur, das mache ich, mache wie gesagt nur Einzelfotos. Also diesen Automatik-Dauerschuss, das ist, nee. Zum einen müllst du dir halt die Karte mega zu. Wie gesagt, wenn du halt jeden, wenn du irgendwie 6 Wochen auf Tour bist und du auf diese Art und Weise fotografierst, brauchst du am Ende irgendwie brauchst ja, keine Ahnung, 30 Terabyte an Daten. So, ich meine, wenn ich mache mittlerweile pro, während einer Show 200 bis 300 Fotos. Und das ist extremst wenig.
Ich wollte gerade sagen, da musst du auf jeden Fall ein gutes, ein gesundes Selbstvertrauen haben, dass diese Aufnahmen so passen, weil
das meine ich,
für eine Show, das ist nicht viel. Also auf jeden Fall. Ich habe lustigerweise gerade am Freitag eine Band fotografiert beim Job, was ich ja normalerweise nie mache irgendwie. Und habe heute die Aufnahmen gesichtet und ich glaube, ich habe auf jeden Fall safe über 500 Aufnahmen in 40 Minuten gemacht oder sowas, weil ich mir auch so unsicher war.
Krass.
Ja, weil ich es einfach nicht oft mache, quasi eigentlich nie. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal live fotografiert habe.
Ja.
Und das ist schon wichtig irgendwie. Vor allem, weil du halt, weil da was ist, was ständig im Wandel ist irgendwie. Mhm. Und dann richtig das Feeling zu haben, so, ey, hast du es jetzt? Hast du es nicht? Und sowas. Das ist, ey, also, wenn man sich da gut kennt und das im Griff hat, das ist Gold wert.
Ja, wie gesagt, für alle Fälle auch noch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man auch noch filmen muss. Ja, das kommt ja dann auch noch dazu.
Ja.
Das ist ja, wie gesagt, weil bei mir ist das, wie gesagt, so, wenn ich halt von, ich gucke, also während der Show gucke ich eigentlich, dass jeder von der Band quasi ein gutes Foto hat. Und wenn ich quasi weiß, okay, ich habe von Person A, habe ich jetzt ein gutes Foto, dann fotografiere ich den meistens auch gar nicht mehr.
Ja.
Mhm. So.
Guckst du dann währenddessen schon auch immer recht viel auf der Kamera hinten à la um ein kurzes Feeling zu kriegen für die Aufnahmen?
Ja, auf jeden Fall.
Oder brauchst du, weil ich wollte gerade sagen, so Blindvertrauen,
nee, nee,
kann man ja auch nicht. Und Kameradisplays verleiten ja auch ein bisschen dazu, die Sache zu beschönigen, sag ich mal, was man da fotografiert hat. Oder teilweise, also mir geht's auch immer so, dass ich halt Schärfe auf einem Kameradisplay fast nicht vertrauen kann, sage ich mal, je nach meinen Ansprüchen irgendwie. Weil deswegen, also so eine kleine Handvoll zur Auswahl später zu haben, ist ja schon notwendig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil, aber genau, wie gesagt, also ich gucke schon, wenn ich denke, okay, da ist es jetzt ein gutes Foto geworden, dann gucke ich schon einmal nach. Also ich gucke quasi einmal auf der Karte rauf und ich zoome da noch quasi einmal ran, drücke da auf Plus und gucke, ob das Bild wirklich scharf ist. Aber es kommt auch teilweise schon durchaus vor, dass auch mal die eine oder andere Person dann einfach auch mal leer ausgeht bei einer Show.
Ja.
Also das ist dann zwar immer doof, aber streng genommen, wenn man halt, wie gesagt, 6 Wochen auf Tour ist, dann hat
die... Da kommt mehr
als genügend zusammen. Und am Ende des Tages ist das Video halt deutlich wichtiger, wie das jetzt jeder ein Foto hat. So, ich meine, natürlich kriegt jetzt jeder Bilder, die er posten kann, das klassische Abschlussfoto und Sachen, wo man halt auch mit drauf ist, wenn man quasi die ganze Halle sieht und so weiter. Aber es kommt noch durchaus mal vor, dass jetzt nicht jeder unbedingt irgendwie ein Porträt oder wirklich eine Großaufnahme von sich alleine hat. So, da kann ich mir dann immer einen anhören am nächsten Tag. Aber,
ja, aber zaubern kannst du ja auch.
Ich hab schon wieder kein Foto gekriegt. So, weißt du, so, dann so.
Bist raus aus der Band, ja.
So, aber Heidi Ripkens hat kein Foto für dich.
Ganz genau. David, Grüße gehen raus. aber ja, das kommt dann mal vor und das ist halt, aber im Endeffekt ist halt auch vollkommen, weil wie gesagt, so dieses tägliche Bilder posten, das sieht man ja auch, wenn man sich mal so die Likes anguckt, die gehen halt während der Tour, das wird immer weniger. Ich sag, wie gesagt, genau der Grund, warum wir uns bei Electric dagegen entschieden haben, diese täglichen After-Videos zu machen, weil einfach die Reichweite, die sinkt einfach kontinuierlich, weil die Leute einfach irgendwann denken nach Woche 1, ja, okay, wir haben es einfach verstanden.
Nach so, Woche 4 sowieso, genau, ja, schon wieder so, Party, Konfetti, Alkohol, lustig, yo, ciao.
So, wie gesagt, weil streng genommen kannst du irgendwann einfach auch, wie gesagt, die Bühnen sehen gleich aus. Du kannst auch bei der Show von Frankfurt, kannst du auch Material von Stuttgart reinschneiden, das wird einfach keiner merken. So.
Ja, voll.
Mhm.
Aber wenn wir gerade bei Vlogs sind, da hat der Christopher auch eine Frage gehabt, nämlich was würdest du für so kleinere Bands an Equipment vielleicht empfehlen und auf was sollte man achten, als so eine kleinere Band, die einfach kein Geld hat?
Wie sie vielleicht selbst, das ist wahrscheinlich der
springende Punkt. Ja, die man selbst macht, genau.
Wie kann eine Band sich selbst videografisch begleiten?
Darstellen, ja. Also wie kann man als Band einen schönen Vlog machen, aber man hat kein Geld.
Also sich selbst ist immer schwierig, weil was quasi bei den Bands, die quasi Anfang der Fall ist, ist ja meistens, dass irgendjemand aus der Crew, der dann quasi während der Show nichts zu tun hat, dann quasi die Kamera in die Hand gedrückt kriegt. Das ist ja quasi so, ist ja quasi so der Klassiker, dass irgendeiner, der quasi mitkommt, um irgendwie beim Aufbau zu helfen oder beim Fahren oder quasi der Fahrer oder was auch immer, irgendwie ein Kumpel, der quasi Zeit hat. Mhm. Und der kriegt dann, wie gesagt, während der Show einfach die Kamera in die Hand gedrückt. Und da gibt es mittlerweile durchaus verschiedenstes Equipment, um das irgendwie zu bedienen. Ich kann da jetzt, glaube ich, nicht gezielt irgendwelche Marken nennen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was das alles so für Preisregionen sind. Aber
also gibt es so spezielle Vlog-Kameras auch? Sind so Sachen schon gut oder muss es eher so ein Allrounder sein vielleicht?
Ja, also wie gesagt, so diese quasi, also momentan auf jeden Fall, Sony ist da auf jeden Fall der Platzhirsch in dem Bereich momentan, wenn es um diesen Hybriden geht, sag ich mal, fotografieren und filmen gleichzeitig. Das sieht man auf jeden Fall auf Tour am häufigsten die Sony. Und klar, logisch, ist natürlich auch schon ein bisschen teurer, wenn man sich dafür entscheidet. Aber da kriege ich auf jeden Fall auch gutes Material rum und die sind auch relativ einfach zu bedienen. Also ist jetzt auch kein Hexenwerk mehr heutzutage, mit den Kameras umzugehen.
Echt, findest du? Ich finde, Sonys haben die schlimmsten Menüs, die es auf dem Markt gibt.
Ja, aber wenn man das einmal verstanden hat.
Ja, genau.
Würdest du bei Vlogs mit dem Ton, weiß es nicht, nimmst du dann ein externes Mikrofon oder würdest du das von der Kamera nehmen? Nein,
auf gar keinen Fall die Kamera. Ich habe da das, ich glaube, das heißt, darf man hier Marken nennen? Darf man das, ja?
Ja,
ich habe
Geld von denen kriegen.
Nee, ich habe das Rode X, das ist so ein Ball.
Mhm.
Das macht halt einen schönen 360-Grad-Sound, weil gerade wenn man so Vlogs macht, du hast natürlich den Nachteil bei diesen 360-Grad-Mikrofonen, dass du halt alles drauf hast, was um dich herum passiert. Das ist zum einen natürlich ein Nachteil, weil du halt sehr viel Nebengeräusche hast. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist gerade, wenn es um so Vlogs geht, dass es einfach viel mehr Atmosphäre hat. So, du hast einfach, weil wenn halt von rechts ein Ton kommt, dann klingt das auch von rechts. Es ist nicht so, dass du irgendwie so ein Shotgun-Mikrofon hast, wo quasi alles irgendwie gleich laut ist, sondern du hast ein viel größeres räumliches Erlebnis, weil beim Video gucken wir einfach das Gefühl, dass du wirklich mittendrin bist.
Mhm.
So, also deswegen am Ton sparen, klar, logisch, Ton ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, was man quasi braucht, wenn man eh knapp bei Kasse ist. Aber wenn man immer quasi die Möglichkeit hat, würde ich da auf jeden Fall gucken, dass man da ein vernünftiges Mikrofon mit noch einplant.
Mhm.
Ey, und solche Sachen wie so eine Atmosphäre, ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, gerade wenn man über Social Media nachdenkt. Leute, die sich das vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder zurück mit Kopfhörern in der Bahn reinziehen oder im Auto oder sowas. Ich
glaub, Audio sehr wichtig.
Da macht Audio schon einen Unterschied. Ja. Und selbst wenn du es vielleicht nicht aktiv wahrnimmst oder sowas, macht es vielleicht für dich dann trotzdem nochmal unterbewusst so einen Qualitätsunterschied aus. Und merkst so, oh krass, der Band ist das wirklich wichtig. Ich kann nicht sagen, was es jetzt ist, aber es ist safe geiler als alles, was ich von den anderen sehe.
Ja, genau, es ist viel mehr Dynamik drin, weil wie gesagt, du hast halt viel mehr Dynamik links, rechts, hinten, vorne, so, das kommt halt alles viel einfach, genau, ist einfach mittendrin. Das ist schon ziemlich wichtig, gerade bei den Vlogs.
Ja, geil, das ist cool.
Aber apropos, bei uns war es ja auch so, dass wir unseren ersten Podcast rausgebracht haben und die Leute überrascht waren, wie gut wir klingen, weil so viele andere Podcasts angefangen haben und die haben sich irgendwie scheiße, so.
Aber wir haben ja da auch schon bewusst Wert drauf gelegt, dass das nicht,
wie alle anderen
nicht stört. Nee, ja. Also ich finde, es darf kein Thema sein. So wie ein Fotograf möglichst wenig zu sehen sein sollte, finde ich auch da bei einem Podcast muss die Qualität gut sein, dass es nicht beim Hören stört. Ja,
vor alle Fälle
bei
einem Podcast, vor alle Fälle mit eurem Background. Also sorry.
Also das hätten wir keinem erklären können.
Ja, okay, das stimmt.
Warum wir außer am Anfang Arsch klingen. Ja.
Aber so viel zum Thema Sound, das fand ich halt auch ganz gut, dass wir von Anfang an gut klingen. Und ich finde es nervig, wenn man einen Vlog hat, den man zwar angucken kann, aber da hört sich ja wie scheiße.
Ja.
So. Das finde ich halt super ätzend. Deswegen finde ich da auch wichtig, eher mehr
ist,
Geld ins Mikrofon zu stecken.
Ist sogar Statistik, also es gibt sogar so Umfragen, wo der Ton wichtiger ist wie das Bild. So, weil Leute schalten sich bei Videos eher raus, wenn der Ton furchtbar ist, wie wenn das Bild ein bisschen pixelig ist.
Definitiv, ja, mache ich auch so.
Ja, stimmt.
Das denke
ja,
ich auch, wenn es schwierig zu verstehen ist, weil der Sound richtig kacke ist oder so, dann bin ich raus.
Und wie du sagst, mit in der Bahn hören, so, du kannst ab und zu guckst aufs Video, guckst dir an, was passiert, aber du hörst eigentlich hier alles und guckst ab und zu mal drauf. Ja. Ich glaube, deswegen ist der Ton schon sehr, sehr wichtig.
Stimmt, ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, auf jeden Fall.
Mhm. Habt ihr wieder was gelernt?
Ja. Voll.
Mal wieder.
Krasses
haben
Format.
Wir noch eine Patreon-Frage eigentlich? Ich glaube, wir haben noch eine dritte, oder?
Ja, ne? Genau.
Wenn wir gerade bei denen sind.
Da wäre von Walle die Frage, geil, fände es interessant zu fragen, wie wichtig ein Image auch optisch für eine Band heutzutage ist.
Ja, ist extrem wichtig. Weil wie gesagt, da kommen wir jetzt wieder zurück bei dem zu diesem Vlog-Konzept, was wir bei den Callboys hatten. Weil wenn man halt vernünftige Vlogs hat, wo man halt ein bisschen mehr transportiert als nur das Live und dann wirklich auch die Jungs rüberbringt, das ist ja auch ein ziemlich großes Stück weit Markenbildung. Sag ich jetzt mal so, weil wenn man es halt schafft, dass die Band, mit der man unterwegs ist, wenn die sympathisch rüberkommen, wenn ist quasi so die, genau, dass sich jeder denkt, boah geil, mit dem würde ich auch mal gerne abhängen, dann ist das natürlich für so ein Image extremst viel wert, als wenn man jetzt quasi so ein Vlog macht, wo sich jeder denkt, boah, Alter, macht lieber nur Musik, aber haltet den Mund. So. Das ist halt, so, deswegen ist
voll.
Definitiv, also wie gesagt, so, das Image ist extremst wichtig, so, weil das ist ja wie gedacht das, was man mit diesen Vlogs auf jeden Fall extremst gut transportieren kann.
Mhm. Denke ich auch. Du bist dadurch nahbarer, du bist emotional greifbarer, die Fans können eine bessere Bindung zu dir aufbauen.
Ja, besser kannst du Persönlichkeit ja eigentlich gar nicht vermitteln.
Ja,
genau. Aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, das muss man können. Das ist nicht ganz so einfach, dass man das dann so aufgreift. Es gibt, wie gesagt, ist ja genau, was du meinst mit diesem Reagieren und Agieren. Das ist eine komplett andere Form von Film und Fotografieren, weil was ich zum Beispiel, du könntest mich jetzt ins Studio stellen oder mir irgendwie sagen, hör mal Christian, du hast hier, keine Ahnung, du hast hier, mach ein Musikvideo für 50.000 Euro, mach was du willst, hätte ich brutale Probleme mit dem Mittler zu kommen, weil das einfach, ich bin gut darin, wenn du mich quasi irgendwo reinschmeißt und dann quasi nach dem Motto, mach irgendwie irgendwas, jetzt, so, ohne drüber nachzudenken.
Ja.
Das ist eine komplett andere Form von Arbeit und genauso ist das auch mit diesen Vlogs, so, weil man darf da einfach nicht so, wenn man halt extremst gut Imagefilme macht und so weiter oder andere Sachen, wo man wirklich nach Konzept arbeitet und so weiter, bla 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 bla, dann sind das, ja, das ist so eine andere Form zu arbeiten und das ist was komplett anderes wie Vlogs. So, das ist eine komplett andere Baustelle, weil da muss man halt, wie gesagt, weniger nachdenken, sondern einfach die Sachen erkennen, die gerade passieren und dann in kürzester Zeit irgendwelche Entscheidungen treffen. Und auch die jetzt nicht immer einfach sind. Oder wo man ganz.
Ja. Du bist natürlich viel abhängiger von dem, was vor der Kamera passiert.
Genau, aber
du hast viel weniger Einfluss darauf.
Genau, aber wie gesagt, und die Sachen muss man halt dann in kürzester Zeit analysieren und dann wissen, okay, wenn ich mich jetzt da hinstelle, ist das Bild besser. Weil irgendwas, wenn du halt auf Tour fotografierst und eine Show fotografierst, ist immer irgendwas kacke. Entweder ist das Licht kacke, die Bühne ist zu hoch oder keine Ahnung. Also ist ja immer quasi ein Abwägen, okay, was nervt jetzt gerade am wenigsten? Weil es ist ja in den seltensten Fällen perfekt.
So, man muss ja einfach ganz oft mit Kompromissen jonglieren.
Genau, du musst quasi den Weg des geringsten Widerstands finden, wenn du quasi eine Show fotografierst. Weil, wie gesagt, irgendwann ist immer kacke. So wie gesagt, gerade bei den Festivals, weil ich werde auch, weil auch jetzt, wenn man zu der Frage kommt, ob jetzt Touren oder Festivals schöner sind, auf jeden Fall Touren. 100%ig Touren. Weil alle denken immer, boah geil, Festivals, wieso, ist doch viel größer, ist doch alles riesengroß, alles riesengeil. Das Problem ist aber halt, wenn halt die Bühne 5 Meter hoch ist, dann stehst du da halt vor und machst halt nix. So, irgendwie. Weil du einfach nur noch irgendwie so die Stirn von den Leuten siehst. Es gibt, wie gesagt, gerade bei den ganz großen Festivals, machst du dann wie gesagt einfach gar nichts. Weil wenn du in der Halle bist, ist das viel angenehmer. Wie gesagt, gerade
die Wege sind auch kürzer wahrscheinlich.
Die Wege sind kürzer, wie gesagt, weil wenn die Bühnen halt zu hoch werden, so ab 3-4 Meter, hast du so einen beschissenen Winkel.
Da wird das. Kannst du da nicht zur FOH gehen mit einem krassen Teleskopobjektiv?
Ja, nee, da brauchst du schon echt viel Brennweite für. Und da bist du dann in der Preisklasse unterwegs. Die Christo, ja, die rechnet sich ja nicht mit dem Tagessatz.
Da haben wir nochmal auf Tour einen geilen Move gesehen vom Benny, der immer die Bulls filmt. Der hat sich nämlich mal irgend so einen richtig krassen langen Monopod geholt, auf dem oben ein Gimbal drauf hing und ist damit quasi immer in die Leute rein und hat damit quasi so rübergeschwenkt und aus den Leuten hoch auf Bühnenhöhe und sowas. Das fand ich arschgut gelöst
für so ein Problem. Geiles Material auch, was da rauskommt.
Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja.
Muss ich dir auch mal besorgen.
Idee. Hab ich
Wann hast du denn Geburtstag, Herr Rittgen? Du kriegst so eine Angel von mir. Ja,
vielen Dank.
Die gibt's aus Carbon.
Ja, die nehme ich.
Ja, ja. Carbon ist gut. Carbon statt Kondition.
Ja?
Geht halt so in die Arme.
Okay, okay. Ja. Der ist so ein richtiger Fotografenspruch.
Nee, der kommt eigentlich aus dem Radfahren.
Ah, okay, okay, stimmt, dann passt er auch.
Habt ihr eigentlich noch Fragen? Ansonsten würden wir zu Songs kommen.
Wie weit sind wir denn?
Ja, von der Zeit her. Deswegen frage ich einfach.
Wie weit sind wir denn? Ich guck mal hier in meine geheimen Notizen, ob ich irgendwelche Fragen habe, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte.
Guck mal, während ich zum Kühlschrank gehe. Soll ich was mitbringen?
Gerne einen Radler.
Mir nicht, danke.
Herr Rippkins auch?
Ich habe hier mein Wasser, alles gut.
Also was mich noch interessieren würde, genau, das ist auch gut und prägnant zu beantworten. An diesem ganzen Job, inklusive allem, nicht nur das Touring, sondern auch alles, was damit zusammenhängt, irgendwie zum Flughafen fahren und solche Dinge, alles in allem, was hast du am allermeisten?
Boah, wo soll ich anfangen, ey?
Das Publikum hat doch vorhin schon mal gesagt.
Ja, was hasse ich am meisten? Boah.
Du hast die längste Nadel, wenn du an so eine Tour denkst.
Also quasi das, womit ich quasi das größte Problem auf Tour habe.
Mhm.
Nee, ist jetzt, also wird jetzt sehr persönlich.
Mhm. Das ist gut.
Wieso, ist es ein Mensch?
Nee, also, nee. Guck mal, Dominik, ich muss dir immer schon mal sagen.
Ja, sorry.
Nee,
ich hasse Stefan.
Nee, beim Bild, also das größte Ding, wo ich dran zu knabbern habe, ist, ich habe eine, Angststörung. Wie das man hier jetzt sehr persönlich wird. Das habe ich schon seit ich 18 bin, habe ich jetzt auch erst seit kurzem angefangen, das auch mal irgendjemandem mitzuteilen. Das ist quasi so, dass, also, wie gesagt, dass ich das hier jetzt erzähle, ist ein bisschen, kurz zusammengefasst, ich wurde mit 18 in der Disco einmal umgehauen.
Mhm.
Oh.
Hab dann eine Woche lang eine Gehirnerschütterung gehabt und war seitdem eigentlich nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, ohne dass mein Kopf gesagt hat, ist scheiße jetzt, wenn du rausgehst. So, bedeutet, der Kopf macht halt zu, dir wird halt schwindelig, der Nacken, alles spannt. Und wenn du quasi wieder reingehst, ist wieder alles gut.
Mhm.
So, habe ich allerdings, hat Ewigkeiten gebraucht, bis das mal mit so einer Art Trauma in Zusammenhang gebracht worden ist. Ehrlich gesagt, erst vor 2 Jahren, also ich bin da über 10 Jahre mit rumgelaufen. Und das bedeutet halt, dass quasi jedes Mal, wenn ich auf ein Festival gefahren bin damals, wart anstrengend, weil das für mich eine unfassbare Überwindung gekostet hat. Weil, wie gesagt, ich war nicht in der Lage, ohne Probleme irgendwo hinzugehen. Weil mein Kopf jedes Mal im Verteidigungsmodus ist. So nach dem Motto, ey, Alter, das ist gefährlich jetzt gerade.
Okay, so, krass. Das ist krass, in Bezug auf diese körperliche Auseinandersetzung.
So. Und das ist halt, ist halt ziemlich lustig, dass ein Tourfotograf Probleme hat, unterwegs zu sein. Das ist halt natürlich schon...
Ja.
Natürlich, ich wollte gerade sagen, das ist doch das Krasseste eigentlich, was du haben kannst.
Und so Probleme mit Körperkontakt und Nähe.
Das Publikum kämpfen, ja.
Ja, wie gesagt, das ist so das Ding, was... wie gesagt, im Endeffekt, weil ich war halt dann natürlich jahrelang immer bei irgendwelchen Hausärzten und da wurde halt immer körperlich alles gecheckt, alles gesund und so weiter. Aber dass das, wie gesagt, wie so eine psychische Sache dann geworden ist, das hat sehr, sehr lange gebraucht. So, und das ist so ein kleines bisschen das Ding. Und das ist halt so das Ding, womit ich auf Tour und auf Festivals tatsächlich, wie gesagt, mittlerweile geht es so ein kleines bisschen. Also, ich habe da mittlerweile ganz gut im Griff. Aber als ich angefangen habe damit, war die Hölle. So, weil ich stand, wie gesagt, teilweise vor den Bühnen, mir war unendlich schwindelig, ich hatte unfassbare Kopfschmerzen. Aber ich habe halt einfach durchgebissen. So. Und das war halt, weil, wenn du halt so ein Problem hast, du musst da halt dranbleiben, halt irgendwie, weil du musst dir quasi deinem Kopf beibringen, ey, passiert nichts. So, chill mal. So, aber das ändert natürlich nichts daran, dass es unfassbar anstrengend ist, sich da dann irgendwie durchzubeißen, weil das ist ein Riesenklotz, den du dann da quasi mit dir. Weil ja nicht nur bei Konzerten, war ja auch privat. Wenn man irgendwo hingeht, war immer anstrengend. So. Das über, seit ich 18 bin quasi. Ich meine, ich bin jetzt 33, ist sehr, sehr lange dann anstrengend. Um es einfach mal so zu sagen.
Ich fühle dich.
Oh wow, das ist echt krass. Dann hast
heftige
du
Geschichte.
Ja, dann hast du ja jeden Tag eigentlich Feuer mit Feuer bekämpft, so ein bisschen.
Genau, also wie gesagt, es gab auch durchaus mal Phasen auf Festivals und Touren, wo das immer mal wieder extremst hochkommt und wo es richtig anstrengend wird. Also gerade in Bezug auf irgendwelchen Russland-Touren und so weiter, wo man dann halt auch mal, wo man quasi weiß, okay, ich bin halt einfach fucking weit weg gerade. Das sind dann alles so Sachen, die können, das kann vom Kopf her. Aber wie gesagt, das Ding ist, wenn man dann einmal anfängt, drüber zu reden, wie gesagt, ich habe da erst letztes Jahr mit angefangen, das Ganze mal so ein bisschen zu kommunizieren, weil man will es ja nicht so wirklich wahrhaben und man ist so unangenehm, wenn man nicht weiß, wie Leute darauf reagieren. Aber wenn man sich einmal anfängt, so ein bisschen zu öffnen, ist man dann doch erstaunt, dass andere Leute auf jeden Fall, also so gut wie jeder hat irgendwie so ein Päckchen zu tragen. So, es redet nur kaum einer drüber.
Ja, genau. Mhm. Kenne ich auch.
Ja, spannend, weil wir ja tatsächlich auf unserer Folgenliste auch noch so eine Mental Health Musikfolge haben irgendwie und Touring-Geschichte und sowas. Das ist krass. Ja. Dicken Respekt, dass du es durchziehst. Also ich hätte an deiner Stelle, glaube ich, damit 20 gesagt, nee, Arschlecken.
Ja, es gab schon ein, zwei Touren, die wirklich, also wie gesagt, auf Tour ist es total, weil immer mal so ein, zwei Tage, die ein bisschen anstrengend sind, aber dann legt sich die ganze Sache auch wieder. Aber es gab auch schon ein, zwei Wochen am Stück, wo einfach durchgehend, keine Ahnung, wenn man da quasi in der Koje liegt und dann vom Herzschlag wach wird, weil man wahrscheinlich gerade, weißt du, so, also so auf dem Level. Mhm. So, ist dann, das kann schon richtig anstrengend werden, so. Also, das ist dann mehr.
Und vor was hat dein Körper da, vor was warnt er dich? Geht's da auch um, dass da irgendwie, dass dir jemand einen auf die Nase haut?
Keine Ahnung.
Oder nee, also. Körperliche also, oder um Aggression allgemein?
Nee, wie gesagt, das ist einfach nur, das scheint damals so einen Impact gehabt zu haben. Und wenn man sowas halt auch, so wie ich, über so viele Jahre hinweg quasi schleifen lässt, dann verfestigen sich solche Gedanken einfach im Kopf. Dass, okay, gleich geht's mir wieder kacke. So, deswegen kann ich nur jedem raten, der solche Probleme hat, irgendwie psychisch, auf jeden Fall das Ganze nicht über Jahre schleifen zu lassen, weil das macht es auf jeden Fall nicht schwieriger, solche Sachen irgendwann aus dem Kopf zu kriegen.
Vor allem drüber reden hilft
ja.
Sehr,
das hat mir persönlich extrem geholfen, auf jeden Fall. Das,
keine Angst haben davor, anderen Leuten sowas zu sagen.
Genau.
Wie du sagst, jeder hat ja so sein krasses Päckchen.
Genau.
Und vielleicht trifft man jemanden, der das Gleiche hat und dann ist es immer ein bisschen einfacher.
Genau. Oder was Ähnliches.
Ja. Und selbst wenn nicht mehr die Menschen um dich rum irgendwie überhaupt wissen, dass für dich sowas ein Thema ist oder sowas, dann können sie dich in bestimmten Situationen vielleicht auch einfach besser verstehen oder vielleicht auch in Anführungszeichen schützen oder so.
Das kommt ja auch dazu, weil es gibt immer mal wieder so Phasen auf Tour, wo ich nach außen hin, glaube ich, so ein kleines bisschen komisch wirke. Jetzt nicht mega von mega wire, sondern wo ich echt ruhig werde. Auch witziges Thema zum Thema, der Herr Ripkes ist nur am Essen.
Ja, stimmt. Das gibt's auch.
Das liegt allerdings nicht daran, dass ich so viel esse, sondern weil mir dieses Essen haben, klingt jetzt ultra lächerlich, aber es schafft Sicherheit.
Aha. Abgefahren.
So.
Weil du normalerweise Essen mit zu Hause
verbindest? Nein, keine Ahnung. Es hat, wie gesagt, über die Jahre hinweg hat sich das irgendwie so kristallisiert, dass wenn Essen da ist, wo man quasi nicht so kann, wie gesagt, ist ganz komische Verknüpfung im Kopf irgendwie, die mega wird ist. Aber wenn halt quasi ich unterwegs bin und ich Hunger habe und es kein Essen da ist, dann fängt halt diese Gedankenspirale an. Okay, gleich geht's wieder kacke. Und wenn dieser Gedanke einmal da ist, dann geht's rund. Quasi so. Und deswegen ist der, wie gesagt, weil der Dominik, wir wissen, ist in jeder Band, mit der ich unterwegs bin, ist das der Running Gag. So, der Ripkens ist nur am Essen. Das liegt aber gar nicht daran, dass ich nur am Essen bin, sondern ich habe einfach immer irgendwas in Reichweite. Aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag nur am Essen bin. So, sondern
ein Glück greifst du nur zum Essen und nicht zum Alkohol.
Ja, das genau. Das
ohne Scheiß.
Toll. Wie gesagt, das sind dann so Sachen, wenn man das quasi nicht nachvollziehen kann, woher das quasi kommt und was das für mich quasi für eine Bedeutung hat, weil mir macht das nichts, wenn da jeder sich Späßchen drüber macht, mir ist das dann völlig Wurst. Aber das ist so eine Sache, die, wie gesagt, die schafft für mich persönlich, ist beruhigend, wenn ich Essen, keine Ahnung, wenn ich Essen sehe, ist es beruhigend, keine Ahnung.
Das ist eine Ablenkung, oder?
Das ist auch ein toller
Satz. Das ist evolutionär irgendwie.
Das ist ja
abgefahren. Crazy. Krasse Geschichte, krass, dass du die
vielen Dank fürs Teilen.
Voll.
Ja. Abgefahren. Nice. Ich glaube, dass das stimmt, so wie du sagst, dass im Touring wahrscheinlich überall sonst auch, aber im Touring definitiv schon so ist, dass jeder, selbst die fröhlichste Partymaus, wenn man den mal im ruhigen Moment kriegt, jeder so sein sein Päckchen zu tragen hat, was irgendwo im weitesten Sinne vielleicht sogar mit dem Touring auch zusammenhängt oder aus Dingen,
ja,
die
auf
da
jeden Fall. Nur
wieder, nur, daraus resultieren. Genau, nur oder wieder, so.
Die einen triggern.
Genau, oder so halt in meinem Fall halt der Tourfotograf, der Problem hat, wegzufahren, ist halt besonders lustig eigentlich. So, ne, ist halt irgendwie.
Ja.
Krank. Aber kenne ich auch, ich bin Requisiteur und eigentlich rede mal ganz viel mit Menschen und hat ganz viel Kontakt und so. Und eigentlich hasse ich Menschen und bin super introvertiert. Und das ist auch eigentlich komplett seltsam, dass ich diesen Beruf habe.
Aber irgendwie funktioniert. Das eine kompensiert das andere.
Ja, das Ding ist halt, wie gesagt,
der Miri wohnt jetzt bald 2 Monate bei mir im Haus und die Male, die wir uns getroffen haben, kannst du an einer Hand abzählen.
Ja. Auch ein Dreifingriger könnte das an einer Hand abzählen. Ja, geil. Ey, Herr Ripkens, vielen Dank für das geile Interview. Ja,
wir haben noch die Musik und dann können wir uns gerne verabschieden.
Stimmt, das hätte ich fast übergangen. Ja, ich war schon so in diesem emotionalen Flow.
Ja, eigentlich würde es jetzt auch passen, aber wird sie trotzdem noch
reinquetschen. Nee, wir bringen auf jeden Fall die Playlist. Dennoch will ich sagen, dass ich glaube vorab, dass wir hier eine sehr gute Mischung aus Nerd-Geschichten, aus Tour-Alltag und auch tiefgehenderen Themen hinbekommen haben. Finde ich ziemlich nice.
Ja,
ziemlich geil.
Ja.
Freut mich.
Die Folge höre ich mir vielleicht sogar mal wieder an.
Ey, ich habe mir mittlerweile alle angehört, nochmal.
Echt, okay.
Ja, schwör.
Crazy Dude.
Schwör, ich muss.
Hast du deine Stimme nicht, wenn du sie hörst?
Ich hasse eure Stimmen, wenn ich sie höre. Das ist das Schlimme dran, ne?
Gut, dass du die Folgen schneidest.
Ja, ich weiß.
Ich weiß, dass es diesen Effekt gibt, aber für mich ist es zugegeben nicht so schlimm. Vielleicht, weil ich es gewohnt bin, meine Stimme öfters über Kopfhörer zu hören oder so. Und ich finde es nicht so ganz so befremdlich. Aber es ist nicht das Angenehmste der Welt, das stimmt schon. Okay. Aber ich muss sagen, auch ich finde uns wahnsinnig oft lustig.
Ja, ich muss leider auch oft lachen.
Das ist vielleicht nur so ein internes Ding.
Ja,
aber ja, was soll's.
Ey. Fühlt sich das nicht an, als würdest du selber probieren, dir gerade einen zu kauen, wenn du über deine eigenen Witze dann lachst?
Nee, das fühlt sich so an, als ob wir das zu dritt probieren.
Also wenn wir fertig sind, würde ich jetzt auch gehen, dann langsam, glaube ich.
Gut, dann kommen wir doch zu den Songs.
Wir kommen zu den Songs, ja.
Als unser Gast darfst du natürlich deinen Song in unsere Playlist reinhauen.
Genau, hau
wenn
rein.
Wenn er gut ist.
Ja, ich hab da ein bisschen überlegt, weil ich jetzt mir überlegt habe, okay, womit habe ich eigentlich damals so angefangen? Und ein Song, den ich damals auf jeden Fall extremst häufig gehört habe, war Evergreen Terrace.
Aha.
Geile Band.
Das ist lang her.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die Band noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Kann ich mir.
Ich glaube auch nicht.
Der Songname ist, okay, jetzt muss ich mich einmal konzentrieren. Shane Can't Quit Riff Like Helmet's Page. Warte, guck noch weiter.
Spricht er noch Englisch? Ich weiß nicht, welche Sprache das ist.
Shane Can't Quit Riff Like Helmet's. Sekunde. Page.
Ich probiere das gerade mitzutippen, ne? Hamilton. Weil ich die Playlist
mache. Hamilton, genau. Ist der Top-Song von denen.
Gut, dann schreibe ich hier Evergreen Terrace Top Song.
Ja, genau. Ist ein kacke langer Songname. Der wird mir auch, ich finde den irgendwo komplett immer nur so langsam reingeblendet. Aber ja, so ungefähr heißt der.
Okay, nice.
Sehr gut, das höre ich gleich an.
Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Okay. Keiner kann ihn wiederholen, aber nehmen wir mit rein. Mariastos Love.
Mein Song ist von Fem, P-H-I-M, mit Flowers. Ich würde es wieder als Hyperpop betiteln, also ist irgendwie so ein
klingt rund.
Fluffiger klingt Song, finde ich. Der Text ist auch wieder ein bisschen, wer hätte es gedacht, melancholischer.
Melancholisch.
Aber der interessiert dich ja auch nicht, wie wir wissen.
Nee, ist mir scheißegal. Aber so vom Beat her, fantastisch. Also den hör ich gerade momentan hoch und runter. Und I like it much.
Stimmt, wir haben ihn auf der Herfahrt gehört und da hat er mir schon gefallen.
Ja.
Nice.
Siehst du? Wollte ich dir aber nicht sagen.
Ja, hab ich gedacht. Ich lob dich auch nie. Ist okay.
Du schesamst heimlich meine Songs.
Das ist doch gar nicht wahr.
Ich weiß es.
Weil er die Genugtuung nicht liefert.
Nee, ja, genau.
Hey, das ist ein guter Song, der gefällt mir.
Never ever.
Das hat wehgetan.
Ja. Dominik, möchtest du uns deinen Song sagen?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ein Song von einer Band, die ich am Wochenende auf dem Full Force gesehen habe, zum ersten Mal gesehen habe. Die heißen Dropout Kings, kommen aus den USA und der Song heißt Virus. Live hat es mir extrem gut gefallen, deswegen fällt er hier in diese Playlist. Hört ihn euch an.
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, das hört sich an wie...
Ich habe gesagt, klingt wie eine Linkin Park Coverband, was komplett positiv gemeint ist.
Nur ein bisschen härter eben.
Ja.
Ja, es ist gut. Glitch like Gang. Glitch Gang heißt das Album, glaube ich. Gibt auch einen Song dazu. Hört ihn euch an. Gute Band.
Ja, auch ein guter Song. Von wegen gute Songs. Mein Song ist von der Band Jaws und heißt Gold. Und ist mal wieder ein Song, den man gut beim Autofahren pumpen kann.
Ja, am See, am Strand, ja, Sonnenuntergang.
Ja, auf jeden Fall. Generell beim Autofahren, aber taugt auch für Nachtfahrten. Das ist tatsächlich ein Song, den ich oft höre, wenn ich vom Proberaum heimfahre. Weiß auch nicht warum.
Vielleicht, weil er gut ist.
Ja. Am besten bummst du, wenn du im Tunnel bist und noch so das Licht vorbeiflackert, finde
ich. Ach, nice. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Muss aber lange Tunnel sein dann. Aber
ja, ich fahre mal langsam durch.
10 km/h durch Brettern. Ja, nice.
Nice, ey. Ja. Geil. Geile Folge am Start. Haben wir gefüllt wieder die Minuten. Wir sind schon wieder eine Folge nach dieser Folge vor Jubiläum. Wir freuen uns auf Folge 40 in großen Schritten. Das war Folge 38. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, Herr Ripkens.
Danke, Herr Ripkens.
Für so viel Ehrlichkeit.
Ja.
Gerade am Ende.
Und so viel Zeit und so viel Knowledge. Hat richtig Spaß gemacht.
Definitiv.
Geile Folge. Erster Tourfotograf im Tourbusgeflüster-Kosmos.
Geil.
Vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder auf Tour. Im Juli sind wir ein paar Shows zusammen unterwegs, oder? Ja, ne? Ah, ja, okay. Geil. Ich freue mich. Macht dir noch einen schönen Abend, liebe Zuhörenden. Checkt uns auf Instagram aus. Checkt uns auf Patreon aus. Ganz wichtig. Da gibt's immer lustige Sachen. Bewertet uns. Schreibt uns Kommentare. Meldet euch bei uns. Auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank. Ciao. Das war sehr abrupt. Bin überfordert. Oh Gott. Ja, ciao. Schönen Abend euch.
Ja, ciao.
Schön. Danke. Meine Verabschiedung, die machen wir zumindest hier in Karlsruhe immer so unter Kollegen.
Gut Licht.
Ja. Weil davon ist ja auch sein Footage ziemlich abhängig.
Geil.